Hochwürdige liebe Mitbrüder, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, hier mit dem ersten Referat beginnen zu dürfen, auch wenn es für mich ein wenig überraschend kam. Das Messopfer und die Sakramente, das Heil für uns. So lautete die Themenstellung, die ich erhalten hatte und mit der ich nun die Reihe der Vorträge hier einladen darf. Das Thema hat etwas Provokantes an sich. Sowohl in der immer weniger üblichen Benennung der Eucharistiefeier als Messopfer, als auch vor allem durch den zweiten Teil des Titels, das Heil für uns. Es wirkt fast so, als wolle man sich mit der Themenstellung bewusst dem alten und immer neuen Vorwurf aussetzen, den Katholiken gehe es vornehmlich um ihr persönliches Heil. Ein enger, bloß jenseits orientierter Heilsegoismus sei das eigentliche Lebensfeld der Christen. Ist das so? Auf den Begriff Messopfer werden wir im Verlauf der Ausführungen noch etwas zurückkommen. So möchte ich zunächst nur ganz kurz auf den fast naturgemäß im Raum stehenden Einwurf des Heilsegoismus eingehen, selbst wenn auch dieser, so hoffe ich, im Kommenden eine ausführlichere Beantwortung erfahren wird. Das Heil für uns. Seine eigene Seele zu retten, ist für uns Christen nie Egoismus, sondern zuallererst Erfüllung einer grundlegendsten Standespflicht als Getaufter. Ja, Erfüllung jenes Auftrages, den Gott uns eigentlich bereits vor Beginn unseres irdischen Lebens mit auf den Weg gegeben hat. Seine eigene Seele retten zu wollen, ergibt sich aus einem lebendigen Bewusstsein davon, dass ich mein Leben, dass ich meine Seele empfangen habe. Und bei diesem Empfangen geht es eigentlich um etwas, was uns anvertraut ist. Dieser Gedanke, dass uns hier etwas Kostbares anvertraut ist, ergibt sich unmittelbar aus der Erkenntnis eines persönlichen Schöpfergottes. Wenn es einen persönlichen Gott gibt, dem ich mein Leben für eine Ewigkeit verdanke, dann darf ich mit meinem Leben nicht so umgehen, als wäre es wertlos oder unwichtig. Das verbietet sich vor allem aus zwei Gründen. Wegen der Größe des Gebers und wegen der Größe der empfangenen Gabe. Der höchste Geber überhaupt ist es, der mir mein Leben anvertraut hat. Ohne ihn, Gott, gäbe es nichts und alles, was da ist, die gesamte Welt, geht einzig und allein auf sein souveränes Wollen zurück. Nichts konnte ihn dazu zwingen, eine Spur oder ein Abbild seines eigenen göttlichen Wesens außerhalb seiner selbst ins Dasein zu rufen. Er ist gänzlich frei. Und was er ins Dasein ruft, ist von seiner göttlichen Vorhersehung in einem wunderbaren, weisen Plan gewollt und beabsichtigt. Und demnach wäre es höchste Undankbarkeit, würden wir nicht nach seinem Stifterwillen fragen. Es wäre schlimmste Verachtung für den göttlichen Geber, wenn wir das eigene Leben entweder gedankenlos oberflächlich einfach hinnehmen, so mir nichts, dir nichts, oder es als bloßes Ausgangsmaterial eines von uns unabhängig zu wählenden Lebensentwurfes ansehen, wie dies die französischen Existenzialisten vertraten. Bereits der Blick auf einen persönlichen Geber des Lebens lässt uns also die empfangene Gabe unseres Lebens hochschätzen und somit für unsere eigene Seele Sorge tragen. Nehmen wir nun die Größe der empfangenen Gabe selbst in den Blick. Die Größe des Geschenkes des Lebens, aber auch all dessen, was Gott uns hinzugefügt hat, damit wir zu unserem ewigen Ziel gelangen. Es gibt keine so grundlegende Gabe, wie jene, überhaupt das Leben empfangen zu haben, da sein zu dürfen, sich innerhalb des eigenen Wesens entfalten zu können. Kein anderes Geschenk wäre möglich, hätten wir nicht zuallererst dies empfangen. Dazu kommt aber, dass unser menschliches Dasein nicht irgendein Dasein ist. Wir wurden mit einer geistigen Seele erschaffen, die Gott erkennen und nach ihm streben kann, die somit schon natürlicherweise auf ihn ausgerichtet ist. Der Mensch ist kapax Dei, sagen die Theologen. Gott ist uns also nicht gänzlich unzugänglich. Er ist für uns erreichbar. Darüber hinaus will uns Gott aber wirklich das Heil schenken, das übernatürliche Heil der beseligenden Gottesschau. Kraft Gottes Gnade wird der Mensch befähigt, ihn einst von Angesicht zu schauen und darin eine Glückseligkeit zu finden, die jegliche menschliche Erwartung oder Sehnsucht unendlich übersteigt. Wenn also Gott danach verlangt, uns dieses Heil zu schenken, wie könnten wir dann bloß egoistisch sein, wenn wir danach streben, es zu erlangen, soweit dies nur an uns liegt. Danach zu streben dient unserem Heil, befolgt aber auch schlicht und einfach den Willen Gottes für uns. Das ewige Heil erworben durch das Erlösungswerk Christi. Gott will unser ewiges Heil, doch wir sind nicht mehr in der Lage, dieses ohne weiteres zu empfangen, aufgrund jener geheimnisvollen und tragischen Wirklichkeit, die wir die Erbsünde nennen. Seit der Mensch seine ursprüngliche Heiligkeit verloren hat, setzt die Erlangung des Heils einen zusätzlichen Akt großmütigen Erbarmens Gottes uns gegenüber voraus. Aus uns selbst ist das ewige Heil für uns unerreichbar geworden. Christus erst hat es uns durch sein Leiden am Kreuz wiedererworben. Dabei ist es nicht so, als sei es die einzige Möglichkeit für Gott gewesen, uns das Heil zu schenken, dass die Sünde der Menschen durch das grausame Kreuzesopfer gesühnt würde. Gott hätte uns prinzipiell auch auf anderem Wege das Heil schenken können. Er wählte aber den Weg über das Kreuz Jesu, wohl weil er uns die Erlösung und das Heil wirklich innerlich zufügen wollte und es nicht bloß so äußerlich überstülpen wollte, wie es gewesen wäre, wenn er einfach in einem freien Gnadenakt gesagt hätte, ohne jegliche Gegenleistung ist alle Schuld verziehen. Es leuchtet im Kreuzesopfer Jesu Christi Gottes Gerechtigkeit auf, ebenso aber auch und vielleicht mehr noch seine Barmherzigkeit. Kraft seiner Gerechtigkeit wollte er eine wahre Wiedergutmachung für die Sünde. Seine Barmherzigkeit hingegen bewog ihn dazu, selbst das Opfer der Erlösung für uns am Kreuz darzubringen. So wurde für uns auch sichtbar, wie furchtbar die Sünde ist, die ein solches Erlösungsopfer provoziert hat. Dabei wäre es allerdings falsch zu meinen, die Grausamkeit des Leidens Jesu als solche habe sozusagen die angeblichen Rachegelüste des himmlischen Vaters besänftigt, sodass er daraufhin verziehen habe. Gewiss nicht. Nein, von solchen nur allzu anthropomorphen Deutungen des Erlösungsgeschehens müssen wir uns tunlichst freihalten. Was das Opfer Christi so kostbar und wirkungsvoll macht, ist einerseits die Tatsache, dass es eine göttliche Person ist, die da für uns leidet, und dass sie sich aus vollkommener Liebe für uns hingibt. Die Grausamkeit Jesu Leidens kann uns aber auch neben der Schwere der Sünde die wunderbare Erbarmung Gottes und seine unendliche Liebe zu uns vor Augen stellen. In seinem Erlöserleiden wird Jesu Liebe für uns greifbar. Das Heil ist also nicht etwas Unpersönliches und Mechanisches, sondern es ist echte, erbarmende Zuwendung Gottes zu seinen missratenen, verlorenen Söhnen. Einen jeden von uns hatte unser Erlöser persönlich vor Augen, als er für uns gelitten hat. Daher will er auch, dass uns das Heil ganz persönlich zugewendet wird. Und das geschieht durch die 7 Sakramente der Kirche. Das ewige Heil, uns persönlich zugewendet in den Sakramenten. Die sieben Sakramente sind gewissermaßen jener geheimnisvolle und zarte Berührungspunkt bei der Begegnung des erlösungsbedürftigen Menschen mit seinem Schöpfer und Erlöser. Das, was vor 2000 Jahren im fernen Palästina geschehen ist, soll mit einem jeden von uns in unmittelbare Berührung gelangen. Jesu Erlöserliebe erstreckte sich damals schon in seinem Leiden über alle Menschen, von den Ersten an bis zu uns und bis zu den letzten Menschen, die dann das Ende der Welt erleben werden. Gott nimmt durch die Sakramente zarte Rücksicht auf die Tatsache, dass wir keine reinen Geistwesen sind, sondern auch einen Leib haben, der ganz zu unserem Wesen dazugehört. Er weiß, dass unsere geistigen Tätigkeiten erkennen und wollen, immer auch im Zusammenhang mit dem Sichtbaren, dem Hörbaren und dem Fühlbaren stehen. Die Sakramente sind als wahrnehmbare Zeichen und Gnadenmittel eine Antwort Gottes auf unsere sinnenverhaftete menschliche Natur. So wie Christus während seines irdischen Lebensweges Menschen durch Berührung und durch ausgesprochenes Wort von körperlichen Gebrechen und von der sozusagen Seelenerkrankung der Sünde geheilt hat, so tut er es auch heute noch durch den Dienst der Kirche. Der physischen Berührung und dem gesprochenen Wort, die vielfach bei den Heilungen durch Jesus zusammenkamen, entspricht bei den Sakramenten das, was man gemeinhin als Form und Materie bezeichnet. Dabei ist die Materie, nicht zu verwechseln mit unserer rein physischen Materie, in der Regel eine sinnenfällige Handlung, wie die symbolische Abwaschung mit dem Taufwasser bei der Taufe, die Salbung und Handauflegung bei der Firmung oder eben die so eindrucksvolle Handauflegung bei der Priesterweihe. Diese äußerlich sichtbare Sache drückt geheimnisvoll aus, was durch das Sakrament bewirkt werden soll. So entspricht die äußere Abwaschung der Taufe der inneren Reinigung von der Sünde. Es bezeichnet die Ölsalbung, die gnadenhafte innerliche Bestärkung durch den Heiligen Geist in der Firmung. Oder die Handauflegung beim Sakrament der Weihe symbolisiert die Mitteilung und Weitergabe der priesterlichen Vollmachten an die von Gott erwählten menschlichen Mittler seiner Gnade. Die Form der Sakramente hingegen ist das hinzutretende Wort, durch das diese äußere Handlung eindeutig als ein heiliges und heiligendes Geschehen ausgewiesen wird. Erst das Zusammenwirken der beiden Komponenten lässt das Sakrament gültig und wirksam werden. Zusätzlich bedarf es der rechten Absicht, nämlich das tun zu wollen, was die Kirche tut. Die rechte Absicht eines dazu ermächtigen Spenders des Sakramentes. Solche Spende sind für ausgewählte Sakramente bloß der Bischof, Firmung und Weihe. Bei dem grundlegendsten Sakrament hingegen, nämlich der Taufe, kann das zur Not jedweder Mensch sein. Bei den meisten Sakramenten sind hingegen die Priester Vollzieher und Spender. Neben Predigt und Lehrauftrag und neben der Sorge für die Anleitung der Christen ist dieser Heiligungsdienst die hauptsächliche Aufgabe, wozu die Priester von Christus erwählt werden. Diese von ihm eingesetzten und mit seiner Vollmacht ausgestatteten Diener der Kirche setzen aber nicht bloß das fort, was er getan hat, sondern er selbst ist es, der durch sie wirkt. Sie handeln in der Person Jesu Christi und somit in innigster Verbundenheit mit ihm. Das ist auch der Grund, weshalb es sich die Priester sozusagen herausnehmen dürfen, zu sagen, ich taufe dich, ich spreche dich los von deinen Sünden. Oder eben in der Heiligen Messe, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Wenn wir als Empfänger der Sakramente diese Worte hören, dann sollen wir uns darüber im Klaren sein, dass Jesus selbst nun zu uns spricht. Er, der als zweite göttliche Person gänzlich unveränderlich und unendlich vollkommen zur Rechten des Vaters thront, er lässt es sich nicht nehmen, persönlich für einen jeden von uns beim Vater einzutreten, wie es etwa im ersten Johannesbrief heißt. Meine Kindlein, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn einer sündigt, so haben wir einen Fürsprecher vor dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden, nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ja, er, der beim Vater persönlich für uns eintritt, wollte uns auch in ganz persönlicher Zuwendung durch die lebendigen Werkzeuge seiner Diener das Heil vermitteln. So kann sich der Beichtende, wenn er den Beichtstuhl verlässt, wirklich sagen, der Herr selbst hat mir soeben meine Sünden vergeben. Der Empfänger der Heiligen Kommunion weiß, dass der Herr leibhaftig bei ihm einkehren will. Jetzt, zu jener Stunde, da dies geschieht. In jenen konkreten Seelenzustand hinein, in diesem ganz spezifischen Moment unseres Lebens, sei dies nun eine Stunde inniger geistlicher Freude oder sei es ein Moment tiefster Not, sei es ein Augenblick tiefster erlebter Andacht oder sei es auch eine Zeit quälender Dürre und Trockenheit. In diesem Moment ist es Jesus selbst, der zu mir kommen will, um als Mittelpunkt und König meines Herzens bei mir zu sein. Wir sehen also, wie sehr es sich Christus angelegen sein lässt, uns das Heil durch die Sakramente zu schenken, in einer Weise, die unserer schwachen menschlichen Natur entgegenkommt. Es wird aber auch ganz deutlich, wie sehr es dabei um eine Verwirklichung der jeweils ganz persönlichen Liebe und Zuwendung an jeden einzelnen Menschen geht. Gott betrachtet uns zwar als eine von ihm zusammengeführte Gemeinschaft und Familie. Er behandelt uns hingegen nie als ein bloßes Kollektiv. Jeder Einzelne liegt unserem Erlöser Gott am Herzen. Das vor allem wird durch die sakramentale Heilsvermittlung so recht deutlich. Unsere Teilnahme am Erlösungswerk Christi und das heilige Messopfer. Bisher, liebe Damen und Herren, blieb unser Blick hauptsächlich bei den Sakramenten stehen, und zwar insofern wir in ihnen dankbar Gottes Wohltat entgegennehmen und ja schon verborgen und keimhaft jenes Heil empfangen, das der Himmel ist. Denn nach dem heiligen Thomas von Aquin ist der Himmel nichts wesentlich Verschiedenes vom Leben der Gnade. Vielmehr ist die himmlische Herrlichkeit bloß die endgültige und unverlierbare, offene Entfaltung dessen, was im Leben der durch die Sakramente geschenkten Gnade verborgen bereits in uns lebt. Wir haben eingangs gesehen, dass es unserer geschaffenen Natur entspricht, Gott gegenüber stets Empfangende zu sein. Was hätten wir, was wir nicht von ihm empfangen hätten? Der Blick auf das Messopfer wird uns hingegen darüber hinausführen und uns sehen lassen, dass Gott uns nicht bloß als rein passive Empfänger haben will, sondern dass er uns alle zu Mitwirkern an seinem Heil erhebt, zu Mitwirkern an unserem eigenen Heil, aber auch an jenem unserer Brüder. Hier scheint mir ein wesentliches Motiv dafür zu liegen, dass Gott uns nicht auf diesem genannten Weg eines einmaligen verzeihenden Gnadenaktes das Heil schenken wollte, sondern dass er den Weg der Wiedergutmachung durch das Erlösungsopfer gewählt hat. Als der Herr beim letzten Abendmahl zu seinen Aposteln sprach, tut dies zu meinem Gedächtnis, da hat er jenes Opfer, das er selbst am darauffolgenden Tag zwischen Himmel und Erde hängend darbringen wollte, schon im Voraus in die Hände seiner werdenden Kirche gelegt. Die von ihm erlösten Glieder dieser Kirche sollten nicht bloß Empfänger dieses Heiles sein, sondern von ihm auch dazu befähigt werden, in seine Opferdynamik mit einzutreten. Im Hinblick auf Entwicklungshilfe in ärmeren Ländern hat man wiederholt darauf hingewiesen, es sei eigentlich großzügiger, den Verarmten dadurch zu helfen, dass man es ihnen ermögliche, sich selbst hochzuarbeiten. Die sei mehr wert und bezeuge größere Freigiebigkeit, als wenn man ihnen einzig die notwendige Nahrung und Kleidung zukommen ließe. Wenn auch der Vergleich mit dem Erlösungswerk daran hinkt, dass kein Mensch dazu geführt werde, schließlich von Christus getrennt sein Heil zu wirken, so bleibt doch wahr, dass es eine unfassbare Gnade ist, wenn uns Gott an seinem Erlösungswerk aktiv teilnehmen lässt. Wie gesagt, dies geschieht nie getrennt von ihm, wie das Gleichnis vom Weinstock so eindrucksvoll zeigt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5. Jedes Mitwirken am Heil setzt innigste Verbindung mit dem Herrn voraus, sonst erstarrt es zum hochmütigen und fruchtlosen Versuch der Selbsterlösung. Dass es aber echte menschliche Mitwirkung am Opfer Christi gibt, ist nicht nur großzügiges Angebot unseres Erlösers. Es liegt darin auch eine drängende Aufforderung. Jegliches Leid, jeglicher Verzicht, ja besonders auch die uns von der Vorsehung her zufallenden Nöte drängen darauf, mit Jesu Opfer vereint zu werden, um so heilsbedeutsam zu werden. Kein Kreuz oder Leid eines Christen braucht stumpf oder sinnlos zu bleiben. Alles kann kostbar und von ewiger Bedeutung werden. Es genügt, dass es mit dem Leiden Jesu Christi innerlich verbunden sei. Wie bei den Sakramenten ist aber auch dieses Mitopfern nicht darauf zurückgeworfen, ein bloß innerlicher und geistiger Vollzug zu bleiben und somit der menschlichen Natur wiederum entfremdet zu sein. Nein, wir Katholiken haben jenes wunderbare Bindeglied zwischen dem Opfer Christi einerseits, dem Opfer am Kreuz, und unseren größeren und kleineren Lebensopfern. Und dieses Bindeglied ist die Heilige Messe. Das Messopfer ist jenes wunderbare, aber niemals ganz begreifliche Geschehen, bei dem das Kreuzesopfer unter uns lebendig wird, ja besser gesagt, bei dem die zeitliche und räumliche Distanz gänzlich aufgehoben wird, sodass wir als Teilnehmer der Messe wirklich als Mitopfernde unter dem Kreuz stehen, gleich Maria und Johannes. Dabei geht es nämlich nicht um eine bloße Wiederholung oder um ein rein kognitives Geschehen. Das Gedächtnis, zu dem wir dieses Geschehen erneuert tun sollen, ist eine wahre Gegenwärtigsetzung. Nicht nur das Brot wahrhaft in Jesu Leib und Wein wahrhaft in Jesu Blut verwandelt würde. Mit deren Verwandlung wird auch jenes Opfer, bei dem Christus sein kostbares Blut seinem heiligen Leib entströmen ließ, vergegenwärtigt. Nicht so, als würde er erneut leiden. Aber auch nicht nur im Sinne eines bloßen moralischen Verbundenseins mit dem, was damals geschehen ist. Es geht um die Realität seines gegenwärtigen Opfers, das er ein für alle Mal am Kreuz dargebracht hat, das er aber nicht aufhört, für uns zu erneuern und lebendig zu erhalten, wie er auch selbst beständig beim Vater für uns eintritt. Das Messopfer unterscheidet sich aber vom Kreuzopfer nicht bloß darin, dass es im Gegensatz zu jenem unblutig ist, Jesus also nicht mehr schmerzhaft leidet. Vielmehr kommt dazu, dass es Opfer des gesamten mystischen Leibes Christi ist. Es ist sein Opfer, das Opfer des Hauptes. Es ist aber auch unser Opfer als jenes der Glieder, die mit dem Haupt und geführt von ihm sich dem himmlischen Vater, ja dem dreifaltigen Gott selbst, darbringen. Wer diese Sichtweise der Eucharistie aus dem Blick verliert, der geht am Wesentlichen vorüber. Ansonsten bleibt nur jene sträflich verkürzte Sichtweise, die vermutlich, so fürchte ich zumindest, nicht nur in manchen Kinderköpfen herumgeistert. Nämlich die Auffassung, die Wandlung bei der Messe diene einzig dafür, dass man eben am Ende der Messe dann den Leib Christi empfangen könne. So als sei die Doppelwandlung einzig auf das vereinigende Geschehen der Kommunion ausgerichtet. Warum Brot und Wein verwandelt werden sollen, kann dann übrigens überhaupt nicht mehr plausibel gemacht werden. Die Gegenwart von Jesu kostbarem Blut in der Heiligen Messe drängt also nach dem Aspekt des Opfers in der Messe. So aber haben wir in der Heiligen Messe jenen Schatz, der uns in der Kommunion die gewiss auf Erden höchstmögliche Vereinigung mit Gott beschert. Gleichzeitig haben wir aber auch die Möglichkeit, selbst in das Opfer Jesu einzugehen, ja, mit unseren persönlichen Opfern in sein Opfer buchstäblich mit hinein verwandelt zu werden. Die ursprünglichen Gaben von Brot und Wein, die wir an den Altar tragen, stehen ja zu Recht für unsere menschlich-geschöpfliche Armseligkeit, die wir vertrauensvoll vor Gott hintragen, damit er sie in seinen göttlichen Reichtum verwandle. Unübertroffen hat der heilige Paulus das Mitopfern mit Christus als größte Ehre des Christen herausgestellt. Nun freue ich mich der Leiden für euch und will das, was an Christi Drangsale noch aussteht, ergänzen an meinem Fleisch zum Besten des Leibes, der da ist, die Kirche. Kolosser 1,24. Nirgendwo anders als in der Messe wird diese hier genannte Teilnahme deutlicher und wirkmächtiger gegenwärtig. Hier ist der Kristallisationspunkt jener Teilnahme an Jesu Opfer, hier die Möglichkeit, unsere täglichen Kreuze von Jesus in sein Opfer aufnehmen zu lassen, hier aber auch die segensreiche Kraftquelle, die uns bei ihm innehalten und ausruhen lässt, um uns zum Tragen unseres Lebensopfers zu befähigen. Das Messopfer und die Sakramente, das Heil für uns, hat unser Thema gelautet. Spätestens jetzt wird deutlich, wie wenig es einem einseitigen Heilsegoismus das Wort redet. Vielmehr erfährt jenes für uns angesichts des Messopfers eine fast unendliche Weitung. Wir sind nicht bloß Empfänger des Heils, sondern sind aufgerufen, durch Sühne leiden Mitwirker am Heil zu werden. Und zudem meint jenes für uns eben nicht bloß uns selbst, sondern alle, zu denen die Früchte dieses Opfers gelangen können. Es wird zum Heil für viele. An uns liegt es, dass wir nicht durch Engherzigkeit und Egoismus, durch Oberflächlichkeit oder Opferscheue daran beteiligt sind, dass das Heil jenen vorenthalten wird, für die Jesus es eigentlich auch erworben hatte. Der Gedanke der Sühne, den die Mutter Gottes in Fatima so drängend hervorgehoben hat, tritt hier unweigerlich auf den Plan. Es wird Monsignore Gläser vorbehalten sein, diesen Gedanken dann näher auszuführen und zu vertiefen, bestimmt auch gerade im Zusammenhang mit dem Lebensschutz. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.